Wir freuen uns, dass Herr Pfarrer Schmidt uns treu geblieben ist. Der Dienstag der sogenannten Meierwoche ist immer ein Schmidt-Dienstag. Er wird von Herrn Pfarrer Schmidt schon lange gehalten. Und wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen und freuen uns, dass Sie auch am Donnerstag kommen. Wir haben Ihren Unterricht gern und freuen uns, dass das möglich ist. Wo Jünger Jesu beisammen sind und das Wort Gottes studieren, da ist er nach seiner Verheißung unter uns. Lassen Sie uns jetzt zusammen dieses Lied singen. Gott ist gegenwärtig, Nummer 128. Strophe 1 bis 4, danke.
Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind an einem lohnenden Thema in dieser Woche. Fortbildungswoche zum Gebet. Das Gebet ist Teil der Lehre Jesu. Das Vaterunser gehört zur sogenannten Bergpredigt, die man besser Berglehre nennen würde. Also man kann das Beten lehren und damit auch lernen. Bevor wir bei diesem Lehren und Lernen fortfahren, wollen wir das Gebet auch praktizieren, nicht nur darüber reden, sondern es auch tun. Wir werden stille. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir an diesem Tag und in dieser ganzen Woche ja in unserem Leben die Möglichkeit haben, von dir zu lernen. Du hast uns in deine Nachfolge gerufen und da gehört das Lernen dazu ein ganzes Leben lang. Und das haben wir auch im Blick auf das Gebet nötig, dass wir immer wieder aufs Neue von dir lernen. Schenk, dass dies in dieser Woche geschieht. Amen. Damit habe ich eigentlich schon die wichtigste Einleitung gemacht. Ich hoffe, dass bei dem, was ich allgemein sage, es nicht zu viele Überschneidungen gibt zu dem, was Gerhard Mayer gesagt hat und noch sagen wird. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Aspekt, dass wir das einfach uns immer wieder klar machen. Die Jünger haben Jesus gefragt, lehre uns beten. Lehre uns beten. Und wie gesagt, hier das Vaterunser ist Teil der Berglehre. Wir können nicht automatisch beten. Das ist keine Naturgabe. Religion ja, vermeintliches Gebet ja, aber Gebet im Sinne Gottes, im Sinne Jesu Christi muss gelernt werden. Und da möchte ich einen wichtigen Aspekt dazu sagen oder zwei wichtige Aspekte. Da geht es wie bei allem, da sind wir nie fertig. Wir wissen ja, dass wir vergessliche Menschen sind. Mindestens Schüler wissen es. Nicht, da hat man gelernt auf eine Arbeit und wenn man eine Woche später wieder dran geht, merkt man, oh, schon die Hälfte wieder weg oder noch mehr. Dann muss man wieder lernen. So ist es auch im Glauben. Wir sind auch im Glauben vergessliche Menschen. Und es schleifen sich bei uns immer wieder Dinge ein, die wir korrigieren lassen müssen. Lehre uns beten. Das sagt man nicht einmal und dann hat man's. Ich darf es an einem Beispiel deutlich machen. Ich hatte Bibelabende zu halten oder habe noch zu halten über Philipper 1. Und da ist mir eine altbekannte Sache wieder neu begegnet, dass Paulus in den meisten Briefen beginnt mit einem Dankgebet. Und dann hatte ich, bevor ich diese Bibelabendreihe begann, hatte ich für mich persönlich eine neue Gebetsliste gemacht. Auch die muss man immer wieder überarbeiten. Und dann habe ich festgestellt, da fehlt der Dank für die Gemeinde, so wie es Paulus tut. Wenn es bei uns um Menschen geht und um Gemeinden, dann steht bei uns in der Regel die Fürbitte ganz vorne an. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht richtig. Paulus beginnt in der Regel mit dem Dank. Da habe ich was gelernt. Beziehungsweise ich habe es wieder gelernt, es war eine Wiederholung, aber ich habe es vergessen. Lehre uns beten. Das gehört dazu, das ist wichtig für unser Leben. Und jetzt haben wir es in der Bibel, ganz ähnlich wie bei vielen anderen Themen, wenn es darum geht, Gebet zu lernen, dann haben wir viele Beispiele. Die Bibel ist ja, ich hoffe, ich tue hier niemand weh, aber das sagen natürlich die Exegeten gerne, die Bibel ist ja kein systematisches Buch, sondern ein Lebensbuch. Das heißt, man kann nicht von dem Inhaltsverzeichnis aufschlagen und suchen Gebet Paragraph 7 und dann ist das alles schön aufgelistet, sondern wir haben durch die ganze Bibel durch Beispiele, an denen wir lernen können. Es ist nicht nur Matthäus 6. Man könnte sagen, die ganze Heilige Schrift ist ein Lehrbuch des Gebets. Das Gebet ist eines der durchgängigen Themen der Heiligen Schrift. Sehen Sie, Sie finden zum Beispiel das Klagegebet in der Offenbarung. Das Klagegebet der Seelen, die schon im Himmel sind, bis hin zum letzten Gebet, Herr, komme bald. Die Bibel ist auch ein Gebetsbuch und damit ein Lehrbuch für das Gebet. Lehre uns beten. Und das heißt auch, und das sage ich vor allem denjenigen, die im hauptamtlichen Dienst stehen oder in der Mitarbeit. Wir müssen das Gebet in unseren Gemeinden immer wieder thematisieren. Seminare zum Gebet. Und das hat dann auch Auswirkungen auf das praktische Gebet. Denn durch das Lernen soll sich ja etwas ändern. Am vergangenen Freitag sagte ich in meiner Lehrveranstaltung im Bengelhaus, jeder Theologiestudent muss im Laufe seines Studiums oder sollte einmal die 10 Gebote gründlich exegetisch bearbeitet haben. Dasselbe gilt für das Vaterunser. Und nicht nur einmal. Kommen Sie regelmäßig vorbei, nehmen Sie regelmäßig etwas mit. Jetzt, im ersten Teil zum Text, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich sage zunächst kurz etwas zu den ersten drei Vaterunserbitten. Die drei ersten Vaterunserbitten, da gehört noch dazu, geheiligt werde dein Name. Alle diese drei Bitten haben Gott zum Gegenstand. Dein, dein, dein. Ich bin hier informiert, dass die Bibelschülerinnen diesen Text im Griechischen gelesen und übersetzt haben. Der Aufbau ist immer klar, am Ende steht immer zu, dein, 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 dein. Gott steht im Mittelpunkt dieser Bitten. Das Gebet Jesu beginnt mit Gott, mit seiner Sache. Der Mensch kommt an zweiter Stelle. So gehört er sich. Die drei Dinge, Name, Reich und Wille, haben einen ganz engen Zusammenhang. Sie erklären sich gegenseitig. Der Name steht für Gott selber. Geheiligt werde dein Name. Sie wissen, dass die Juden den Namen Gottes nicht mehr ausgesprochen haben und aussprechen, weil er heilig ist. Yahweh. Und deshalb sucht man einen Ersatz und man spricht vom Namen oder man spricht statt vom Reich Gottes vom Himmelreich. Also da geht es um Gott selber. Dann geht es um sein Reich, um den Bereich, in dem Gott Herr ist. Und dann geht es darum, was in diesem Reich geschieht, nämlich der Wille dessen, dem dieses Reich gehört. Sie merken, das ist ein enger Zusammenhang, das ist ein logischer Aufbau. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die haben es nicht so ganz eng mit der Logik, aber ich finde, für alle, die es mit Auslegung zu tun haben, das gehört auch dazu. Die Zusammenhänge entdecken. Die Schrift legt sich in dieser Weise durch den Zusammenhang gegenseitig aus. Die Person, sein Reich und sein Wille. Das sind drei Seiten, man könnte sagen, einer Sache, nämlich von Gottes Sache. Ein weiteres. Es sind Bitten. Es ist ein Gebet. Und damit sind diese Bitten an Gott gerichtet, wiewohl er nicht genannt ist. Er ist genannt in der Einleitung, Vater im Himmel. Dein Reich, dein Name, dein Wille. Wenn es aber Bitten an Gott sind, dann ist es die Bitte, dass Gott seinen Namen heiligt, sein Reich kommen lässt und dafür sorgt, dass sein Wille geschieht. Gott soll das tun. Und damit kommen wir schon zu einem Thema, das uns nachher beschäftigen wird, noch einmal beschäftigen wird, kurz. Das entscheidende Tun ist Gottes Tun. Die ersten drei Bitten der Berg des Vaterunsers sind falsch verstanden, wenn wir davon sofort ethische Handlungsanleitungen machen. Dein Name werde geheiligt im Sinne, wir sollen das tun. Dein Reich komme im Sinne, wir sollen das tun. Dein Wille geschehen im Sinne, wir sollen das tun. Es ist Gebet und damit Bitte an Gott, dass er es tut. Denn das ist ja gar keine Frage, dass wir das gar nicht tun können, in dieser vollendeten Form, wie es hier gemeint ist. Ich weiß nicht, ob wie es Ihnen geht, ob Sie bei diesen Bitten auch sehr schnell an sich denken oder an die Menschen, wir sollen. Es ist Gebet. Der Vater wird angerufen, Und da wir beim Griechischen waren, zwei der Verben sind in der Passivform. Und es ist davon auszugehen, das ist das sogenannte Passivum Divinum, das göttliche Passiv. Gott wird in der Passivform gebeten, er wird nicht direkt angesprochen. Aber es ist gemeint, er heilige seinen Namen. Wir haben die gleiche Form in Matthäus 28, wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Von wem gegeben? Von Gott gegeben, Passivum Divinum, göttliches Passiv. Es ist keine Frage, dass dann in einem zweiten Schritt selbstverständlich indirekt der Mensch mit einbezogen ist. Der dafür betet, dass Gottes Name geheiligt wird, der wird auch bestrebt sein, dass er Gottes Namen heiligt. Und so weiter und so fort. Aber das ist nicht die erste Bedeutung, sondern eine logische Ableitung. In dem Sinne, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Also, dass ich nicht bete und das nicht tue. Interessanterweise kommt das menschliche Tun direkt im Vaterunser nur an einer Stelle vor. Wie wir vergeben unseren Schuldigern. Da ist das menschliche Tun direkt genannt. Das ist die einzige Stelle. Wie gesagt, die andere Stelle ist, oder in den ersten Versen, ist es eine logische Ableitung. Also Gott ist ganz im Blickpunkt dieser Bitten. Es ist echtes Gebet zu Gott. Und ein letztes in dieser Einleitung. Nein, noch zwei Dinge. In der Auslegung ist man sich im Großen und Ganzen darüber einig, dass es hier um eschatologische Bitten geht. Also Bitten, in denen es letztendlich um die Vollendung von Gottes Reich geht. Um die Vollendung von Gottes Willen. Um die völlige Heiligung seines Namens. Diese Bitten wissen darum, dass wir damit noch nicht am Ziel sind, sondern auf dem Weg. Es geht mit diesen Bitten um das Ganze, nicht um einen Teil. Und ich denke, hier schließt sich tatsächlich der Bogen zu der letzten Bitte, komm, Herr Jesus, ja, komme bald, vollende dein Reich. Und ein letztes in der grundsätzlichen Einleitung, wenn man sich mit diesen drei Bitten beschäftigt, geht das nicht anders, als dass durch diese drei Bitten letztlich Jesus Christus selber durchscheint. Das, was hier erbeten wird, war die Bitte und das Anliegen Jesu. Ihm ging es darum, dass sein Vater geehrt wird. Ihm ging es, wir werden darauf zurückkommen, um Gottes Reich. Ihm ging es darum, dass Gottes Wille geschieht. Die Verwirklichung dieser Bitten hängt aufs Engste mit Jesus Christus zusammen. Ich weiß nicht, was gestern Vormittag gesagt wurde zu dem Thema, das Gebet zu Gott, dem Vater und zu Jesus Christus. Aber an dieser Stelle wird deutlich, wie eng diese Gemeinschaft ist, wie untrennbar sie sind. Hinter diesen Bitten wird das Leben und das Wirken Jesu transparent. Es sind Bitten, die gleichsam das Leben Jesu auslegen, erklären. Man könnte sagen, kann ja gar nicht anders sein. Da ist eine Einheit. Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen zu diesen drei ersten Bitten, die uns Gott und sein Wirken ganz in den Vordergrund und in den Mittelpunkt rücken, zur zweiten Bitte des Vaterunsers, dein Reich komme. Oder ganz wörtlich übersetzt, vorne angestellt, das Verb, es komme, dein Reich. Und wir können es ja gar nicht wörtlich machen, das gibt ja ein ganz furchtbares Deutsch. Immer schlussbetontes Dein, wie eine Wiederholung, um das zu unterstreichen. Dein Reich komme. Diese Bitte kann man in einer Viertelstunde nicht auslegen. Ich sage das gleich zum Selbstschutz. Weil Sie sicherlich 20 Stellen kennen, die ich nicht erwähne. Wer sich mit dem Begriff Reich, griechisch Basileia, beschäftigt, der wird merken, es ist ein Zentralwort der Verkündigung Jesu. Und als solches würde sich ein gesondertes Exegetikum zu diesem Begriff alleine lohnen. Aber das überlasse ich Ihrer stillen Selbstarbeit. Zur Hilfe gibt es gute Lexikaartikel. Zur Hilfe gibt es die Konkordanz, mit der man sich diesen Begriff erarbeiten kann. Aber ein paar Sachen sage ich dazu. Aber wie gesagt, das ist ein Zentralbegriff in der Verkündigung Jesu. Und hier merken wir wieder, wie das Wirken Jesu und sein Tun und sein Reden und dieses Gebet in einem sehr engen Zusammenhang sind. Ich nehme es gleich vorweg, wenn Sie einen Begriff wollen, wo es schneller geht, dann nehmen Sie die dritte Bitte, dein Wille geschehe. Der Begriff, sowohl der Begriff Wille im Deutschen als auch im Griechischen, kommt im Neuen Testament verhältnismäßig selten vor, da ist man schneller fertig. Allerdings, wenn Sie Griechisch können, eine griechische Konkordanz haben oder sogar Bible Works heutzutage, dann nehmen Sie den Griechischen, er kommt häufiger vor wie der deutsche Begriff. Das ist halt so mit Übersetzungen. Aber jetzt zum Reich. Dein Reich komme, Reich, eigentlich Königreich, Basileia. Basileus, der König, Basileia, das Königreich, das Reich des Königs. Das ist klar, in jener Zeit war eben ein Reich ein Königreich. Nun ist das nicht das Einzige, dann, was dazu zu sagen ist, wir werden drauf kommen. Basileia ist der Bereich, ein politischer Bereich, zunächst ein Territorium, über das oder in dem ein König Herr ist. Entsprechend ist das Reich Gottes der Bereich, in dem Gott Herr ist. Das Reich, das Königreich Gottes hat eine Vorgeschichte im Alten Testament. Und wir müssen immer Fragen für damalige Zeit, wie haben das die Zeitgenossen Jesu gehört, die als heilige Schrift unser Altes Testament hatten. Eine wichtige Hilfe für die Auslegung. Als Verstehenshilfe, als Hintergrund. Ich möchte nur ein paar kurze Dinge aufzeigen und wähle als erste Stelle 2. Mose 19, Vers 5 und 6. 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Das ist die Gründungsurkunde Israels. Und da lesen wir: Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Zu dem Königreich, um das es hier geht, gehört der Gehorsam. Sie merken, wie eng sich das verknüpft, der Wille und das Reich, schon an dieser Stelle. Das Königreich, um das es hier geht, ist Israel. Aber Sie merken, das ist eine interessante Ausführung. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Und davor steht, die ganze Erde ist mein. Das ist ein Doppelaspekt, der eigentlich für die ganze Heilsgeschichte ab der Berufung Israels sich nun durchzieht. Und der dann auch im Neuen Testament wieder zum Tragen kommt. Gott beruft sich im alten Bund ein Volk als Königreich. Israel ist das Gebiet und das Volk, in dem Gott Herr ist, König ist. Und gleichzeitig gehört ihm die ganze Welt. Er ist eigentlich auch der Weltenkönig. Aber dies noch nicht offenbar vor der ganzen Welt. Und jetzt gibt es in Israel im alten Bund gleichsam ein Modell, was Königreich Gottes bedeutet. Da können wir von Israel ganz viel lernen aus dem Alten Testament. Ich sprach gerade bewusst von einem Modell, von einem Typus, Königreich Gottes. Sehen Sie, darum geht es ja in Israel, dass Gott allein Israels Herr ist. So wird der Name geheiligt, indem Gott allein Herr ist. Die Heiligung des Gottesnamens hat ganz viel mit den ersten Geboten zu tun. Ich bin der Herr, dein Gott. Gott wird geheiligt, indem er allein als Gott anerkannt wird. Und Gott wird nicht geheiligt, wenn man an seine Stelle andere Götter setzt. Und das ist in Israel offenbar, dass Gott alleine der wahre Gott ist. In Israel ist Gottes Wille offenbart. Das ist bis heute eine besondere Bedeutung des Alten Testaments, dass Gott selbst und sein Wille offenbart ist. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Gottes Plan für Israel war, dass Israel ein Volk ist ohne König. Das ist etwas Besonderes, völlig unnormal. Jedes Volk hat einen König. Israel sollte keinen König haben. Die direkte Beziehung zwischen Gott und dem Volk. Das ist das Modell des Königreichs. Bemerkung am Rande und in Klammer, kleiner Ausflug ins Neue Testament. Wie ist nach dem Neuen Testament das Verhältnis der Glaubenden zueinander? Gibt's da Herren? Gibt's da Könige? Einer ist euer Meister, ihr aber seid alle miteinander Brüder. Wenn von den Brüdern jemand berufen wird zu einem besonderen Amt, ganz schwer zu zeichnen, so, ihr aber seid Brüder. Merken Sie, da hört es bei mir auf. Das ist die menschliche Gefahr immer, auch für die Gemeinde, auch in Israel, dass wir die Berufung zu einem besonderen Amt falsch verstehen, dass uns das über die anderen stellt. Es gibt Verantwortung, aber es gibt Verantwortung in der Bruderschaft. Sollte man es vielleicht besser so machen? Vielleicht fällt Ihnen etwas ein, ich bin ein fantasieloser Mensch, was solche Dinge anbetrifft. Aber das müssen wir uns immer wieder klar machen. Es ist keine Frage. Es gibt besondere Dienste. Es gibt Leitungsdienste. Aber es gibt eigentlich keine Herrschaft. Einer ist der Herr, ihr aber seid Schwestern und Brüder. Und das müssen wir immer wieder buchstabieren, was das bedeutet. Denn es ist unser menschliches Wollen, dass wir herrschen. Und dann kommt es auch oft vor, dass man bewusst einen zu dem macht. Ist ganz eigenartig, dass man Menschen richtig hineinboxt in die Herrschaftsstellung. Der Glaube sollte uns zu gleichwertigen, selbstständigen und doch gemeinschaftsfähigen Menschen machen. Das ist ein Anspruch. Gleichwertig, selbstständig, ungemeinschaftsfähig. Das ist das Ziel des Glaubens. Der Glaube will Persönlichkeiten, keine Abhängigkeiten. Und doch gemeinschaftsfähig. Das ist gar nicht leicht. Studieren Sie die Kirchengeschichte, dann merken Sie, wie schwer das ist. Aber jetzt sind wir wieder beim Lernen. Das ist Lernprogramm.
Und Israel hat dann hier den König eingebaut. Den wollten sie.
Die Skizze war so schlecht, ich habe sie jetzt gleich wieder weggemacht. Also hier haben wir ein Modell, Land, Volk, Königreich Gottes, Offenbarung, Gehorsam, Heiligung des Namens. Das ist alles in Israel vorgesehen und teilweise auch gelebt worden. Ich gehe einen Schritt weiter. Wir sind noch im Alten Testament. Ich muss das jetzt etwas schneller machen. Es ist eine interessante Beobachtung, das Volk will einen König, dann wird Israel im weltlichen Sinne ein echtes Königreich. Und obwohl das ursprünglich nicht nach dem Willen Gottes war, lässt sich Gott darauf ein. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Er lässt sich nicht darauf ein auf Zeit, sondern gibt dem zweiten König eine für die ganze weitere Geschichte Gottes wichtige Verheißung in 2. Samuel 7. Bitte schlagen Sie es auf. Das solange sie aufschlagen, eine kleine Beobachtung am Rande. Wir können an der Geschichte der Bibel studieren, dass es in der Geschichte kein Zurück gibt. Bitte, wir können auch nicht zurück zur Urgemeinde. Wir können von der Urgemeinde sehr vieles lernen, aber wir können nicht zurück. Oder wollten Sie auf diesen schönen Raum verzichten und auf die Lautsprecheranlage und auf manches andere? Dann hätten wir urgemeindliche Situation. Dann wäre ich heute Vormittag zu Fuß oder mit dem Esel hierher gekommen und das heißt, ich wäre überhaupt nicht hergekommen. Es gibt in der Geschichte kein Zurück. Nachdem das Königtum in Israel war, geht Gott hinter diese Zeit nicht mehr zurück. Obwohl das Königtum nicht nach Gottes Willen war, geht er nicht mehr dahinter zurück. Jetzt aber 2. Samuel 7, 12 folgender. Wenn nun deine Zeit, Davids Zeit, um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Die Verheißung des bleibenden Königtums für David und seine Nachkommen, seine Dynastie. Dieses menschliche Königtum in Israel ist gefährdet durch die Schuld. Durch menschliche Schuld. Und gleichzeitig bleibt diese Verheißung aufrecht erhalten, weil sie Gott gegeben hat. Es ist etwas ungeheuer Spannendes, die Spannung von Verheißung und Schuld, wie Gott trotz menschlicher Schuld mit seinen Verheißungen zum Ziel kommt. Diese Verheißung wird aufrecht erhalten und führt zur Verheißung des kommenden Messias, weil die irdischen Könige Israels versagt haben. Deshalb schlagen wir jetzt auf Jesaja 9, Vers 6. Die bekannte Messias-Verheißung bei Jesaja. Auf, dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Zukünftige Königreich. Die messianischen Verheißungen sind in der Regel eng gebunden an das Volk Israel. Allerdings gibt es auch Stellen, in denen wir eine interessante Aufweitung haben, hin auf die ganze Völkerwelt, so zum Beispiel in Jesaja 11 und auch beim Gottesknecht, bei Jesaja, der ja auch enge Beziehungen zu Messias aufweist. Die messianischen Verheißungen in der Regel gebunden an Israel. Der Messias ist der König Israels. Daneben tritt im Alten Testament die andere Linie, die am deutlichsten greifbar wird, bei Daniel 7, Vers 14. Da lesen wir, der, nämlich Gott, gab ihm, dem Menschensohn, der mit den Wolken des Himmels kommt, er gab ihm Macht, Ehre, Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Hier haben wir das Weltreich, die Weltherrschaft des Menschensohns. Es ist interessant, wie schon im Alten Testament zwei Linien nebeneinander treten. Der Messias Israels und der Menschensohn für alle Völker, der dann das endgültige Reich Gottes herbeibringt. Ich möchte noch auf einen Aspekt hinweisen, was noch zu berücksichtigen ist. Im Alten Testament gibt es dann immer wieder Stellen, die Gott als König bezeichnen. Könnte man jetzt auf einige Psalmen verweisen, auf Jesaja 6, Vers 5 und andere Stellen. Auch bei diesen Gott als König Texten verbindet sich die Israel- und die Weltperspektive. Zum Beispiel im Psalm 47, Gott ist König über die Völker, über die ganze Welt. Und wenn man es jetzt theologisch noch etwas weiter treiben wollte, dann landen wir, wenn wir von Königtum Gottes sprechen, letztendlich bei der Schöpfung. Denn in der Schöpfung Gottes ist sein Herrsein begründet, sein alleiniges Herrsein. Das Reich Gottes ist ein Thema im Alten Testament. Gott ist Herr und König. Zunächst ist im Alten Bund Israel sein Reich. In Israel wird sein Name und sein Wille offenbart. Gleichzeitig ist er verborgen, der Herr der ganzen Welt. Das zeigt sich in der Schöpfung. Das zeigt sich in seiner Überlegenheit über die anderen Götter, und es zeigt sich darin, dass Gott in der Geschichte unterwegs ist auf sein Ziel. Jetzt komme ich zum Neuen Testament. Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann ist für seine Zuhörer dieser alttestamentliche Hintergrund klar, den ich an dieser Stelle jetzt auch nur gestreift habe. Es ist interessant, dass Jesus betet, dein Reich komme. Das heißt, auch an dieser Stelle ist das Reich Gottes, um das es geht, ein zukünftiges Reich. Gottes Reich, Gott ist dann am Ziel, wenn sein Reich in Vollendung, also ganz sichtbar und verwirklicht ist. Das ist dann der Fall, wenn nach 1. Korinther 15, Vers 24 Jesus das Reich seinem Vater wieder übergibt. Dass dieses Reich in der Vollendung eine endzeitliche Größe ist, also die eschatologische Dimension, wird daran deutlich, dass Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, 36. Und es wird daran deutlich, dass der Schächer am Kreuz zu Jesus sagt, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das heißt, das Reich Gottes in seiner Vollendung wird nicht in dieser Weltzeit möglich und erlebt. Es gibt eine klare Trennung von dieser Welt und Gottes ewigem Reich. Von Alten Testament her, von den Verheißungen können wir sagen, es ist das Reich Gottes und das Reich des Christus. Jesus spricht an anderen Stellen auch von seinem Reich. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber neben dieser zukünftigen Größe, um die es zwei Man könnte sagen, der Inhalt des Evangeliums ist die Botschaft vom Reich Gottes. Das Reich Gottes ist das Zentralthema bei Jesus. Und deshalb kann ich nur ein paar Andeutungen dazu machen. In Matthäus 4, Vers 17 lesen wir, dass Jesus, beziehungsweise dass die Botschaft von Jesus folgendermaßen zusammengefasst wird. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Mit der Person Jesus Christus ist das Himmelreich Gottes nahe. Matthäus 4, Vers 17. Und damit haben wir in Jesus Christus auch die Kennzeichen des Reiches. An Jesus Christus können wir ersehen, was das Himmelreich ausmacht. Auch wenn es in seiner Vollendung noch nicht gegenwärtig ist. Das Himmelreich verbindet sich mit der Person Jesus Christus als dem Menschensohn, der gleichzeitig der Messias, der König der Juden ist. Die doppelte Linie vom Alten Testament her, die Israel-Perspektive und die Völkerperspektive, verbindet sich in Jesus Christus. In Konsequenz gilt die Sendung Jesu den Juden und den Heiden. Die konsequente Erfüllung dieser Doppelverheißung ist Matthäus 28, der Missionsbefehl. Die Rede vom Reich Gottes verbindet sich also mit der Person Jesu und sie verbindet sich mit seiner Botschaft. Die Rede vom Himmelreich ist Inhalt von Jesu Verkündigung am deutlichsten greifbar in den Gleichnissen, die ja häufig Himmelreich-Gleichnisse sind. An diesen Gleichnissen könnten wir nachzeichnen, was Reich Gottes bedeutet. Sie verstehen, dass das jetzt nicht möglich ist. Das wäre eine gesonderte Thematik, aber hochinteressant. Nicht die, wir haben ja bei, im Matthäus-Evangelium, Matthäus hat ja einen schönen Aufbau. Ich vermute, alle Evangelien haben einen schönen Aufbau, aber in Matthäus ist er mir besonders einsichtig. Und da haben wir drei Gleichnisgruppen. Nicht Matthäus 13, da geht's im Grunde um das Wesen der Gemeinde. Als Vorform des vollendeten Gottesreichs. Und dann haben wir die heilsgeschichtlichen Gleichnisse mit den beiden Söhnen, mit dem Festmahl. Und dann haben wir die Endzeitgleichnisse mit den Gerichten, Matthäus 25. Und hier könnten wir die Botschaft des Reiches Gottes entfalten anhand dieser Gleichnisse. Sie werden ja häufig, nicht immer, aber oft eingeleitet, mit dem Himmelreich ist's wie. Also, das Reich Gottes verbindet sich mit der Person Jesu Christi, mit seiner Botschaft und, Matthäus 4, Vers 17, mit der Buße. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Da das Himmelreich auf Ängste zu tun hat mit Jesus Christus, hat das Himmelreich auch aufs Ängste zu tun mit dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen. Das Reich Gottes gibt es nicht ohne Kreuz und Auferstehung. Kreuz und Auferstehung bilden die notwendige Voraussetzung, dass Gottes Reich, darf ich es jetzt so sagen, mit uns stattfindet. Und dass Gott in seinem Reich nicht alleine ist. Deshalb ist das Königreich in Israel letztlich gescheitert an menschlicher Schuld. Deshalb wird das Himmelreich in dieser Weltzeit nicht zur Vollendung kommen, wegen menschlicher Schuld. Deshalb wird das Himmelreich vollendet sein, wenn Jesus oder vollendet werden, wenn Jesus sichtbar wiederkommt und wenn die im Glauben hier schon geschehene Neugeburt auch sichtbar wird und vollendet wird. Und damit stehen wir wieder vor dem Himmelreich, letztlich vor dem Reich Gottes, letztlich als einer zukünftigen Größe. Es ist jetzt nahe durch das Wirken Jesu und es wird vollendet durch die endgültige Erlösung vom Tod und von der Gewalt der Sünde. Und damit stellt sich die Frage, wie wird man denn Bürger dieses Reiches? Wie wird man Bürger dieses Reiches? Ein Reich hat immer Bürger. Wir werden Bürger dieses Reiches durch den Glauben an Jesus Christus, der ein kindlicher Glaube ist. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und das heißt, das Himmelreich können wir nicht erwerben, erarbeiten. Das Himmelreich ist ein Geschenk, das im Glauben erfasst werden kann. Dieses Geschenk ist ermöglicht durch Jesus Christus. Das Himmelreich ist nahe. Das Reich Gottes beginnt heute dort, wo Jesus Christus in der Gemeinschaft mit seinem Vater und dem Heiligen Geist heute Herr ist, bewusst Herr ist. Das Himmelreich beginnt also in der Gemeinde. Dort, wo sich Menschen versammelt, die an Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, glauben. Es ist die Verheißung der Himmelsreichsgleichnisse, dass diese Gemeinde und damit das Reich Gottes in dieser Welt wächst. Gleichnis vom Senfkorn. Aus Zwölfen wurde eine weltweite Gemeinde. Aber es wäre falsch verstanden, wenn dieses Reich Gottes, das in der Gemeinde schon verwirklicht wird, in einem Entwicklungsprozess stufenweise hineinwüchse in die Vollendung des Reiches Gottes. Denn nach dem Wort Gottes wächst gleichzeitig mit dem Reich Gottes in dieser Welt auch die Bosheit. Und deshalb kommt es zur Vollendung durch einen klaren geschichtlichen Schnitt, nämlich durch die Wiederkunft Jesu. Und deshalb sind alle Modelle falsch, die meinen und verkündigen, wir müssten das Reich Gottes hier bauen. Wir haben die Aufgabe, Gemeinde zu bauen. Und darin ist Jesus als der Herr gegenwärtig und damit ist hier Reich Gottes. Aber die Vollendung des Reiches schaffen wir nicht. Sie ist Gott vorbehalten und seinem Tun. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir dafür, dass das Reich Gottes in der genannten Weise in der Gemeinde Jesu Christi heute gebaut wird. Und wir beten dafür, dass Gott den Bau seines Reiches vollendet durch sein zukünftiges Handeln, durch die Wiederkunft seines Sohnes, indem die sichtbare Herrschaft Gottes aufgerichtet wird über der ganzen Erde. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wenn sichtbar werden wird vor der ganzen Welt, dass dieses Wort Wahrheit ist, wenn sich alle Knie beugen und Gottes Namen heiligen, Paulus sagt es mit anderen Worten, wenn sich alle Knie vor Gott beugen, wenn alle Gott anerkennen als den einen und einzigen Gott, dann ist Gottes Reich sichtbar, gegenwärtig. Und diese Zeit erbitten wir. Also da hat dieses Gebet einen Doppelcharakter. Da sollten wir uns bewusst sein. Wir machen an dieser Stelle nach Plan eine